Da sprach der Pharao zu Josef: Dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Im Land Gosen sollen sie wohnen, und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, und nun bitten wir dich, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, zu allen Zeiten standen Gottes Leute unter einem starken Anpassungsdruck seitens der Gesellschaft. Und das sehen wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen. Ständig warnen uns die Apostel davor, uns diesem Anpassungsdruck zu beugen, ihm nachzugeben. Wenn Paulus sagt, Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und Petrus betont den gleichen Akzent in 1. Petrus 2, Vers 11, wenn er sagt, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Das heißt, passt euch nicht an und rechnet mit Widerstand. In 1. Petrus 4, 12 fährt Petrus dann fort, ihr Lieben, lasst doch euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Das ist normal, dieser Druck. Und Johannes nimmt den Faden auf in 1. Johannes 2, Vers 15, wir haben es schon gehört, 1. Johannes 2, Vers 15, wenn er uns wirklich geradezu aufruft, uns geradezu beschwört. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Hebräer 13, Vers 14 warnt uns, in dieser Welt ja nicht zu heimisch zu werden. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Sie merken, es ist immer der gleiche Ton. Im Alten Testament wurde diese Gefahr der Anpassung dann besonders virulent, wenn Gottes Volk im Exil im Ausland durchkommen musste. Dann war der Druck besonders stark, und in unserer Josefsgeschichte stoßen wir heute auf die erste Bewährungsprobe dieser Art in der Geschichte Israels. Und dabei werden wir manches erleben, was uns ziemlich bekannt vorkommt aus unserer Situation, und deswegen lautet der Titel der Predigt heute Profil im Exil. Wie Gottes Volk seine Identität bewahrt. Profil im Exil, wie Gottes Volk seine Identität bewahrt. Gottes Volk ist noch jung zu dem Zeitpunkt. Letzten Sonntag lasen wir von den ersten 70 Mitgliedern der Jakobsfamilie. Das war damals das Volk Israel. Und schon in diesem jungen Stadium müssen sie eine Exilssituation bestehen, zum ersten Mal. Auslöser, wir wissen das, war die weltweite Hungersnot, die auch Kanaan erfasst hatte. Und deshalb musste Jakob jetzt wieder aufbrechen, musste das gelobte Land in Richtung Ägypten verlassen. Und wir sahen letzten Sonntag, Jakob konnte kaum verstehen, dass dies Gottes Wille sein sollte, raus aus dem gelobten Land für eine gewisse Zeit. Aber er hatte sich nicht getäuscht und er hat nochmal bei Gott nachgefragt. Wir sahen das letzten Sonntag in Beersheba und er hat von Gott eine sehr klare Antwort bekommen in Kapitel 46, Vers 2, und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung, Jakob, Jakob, er sprach, hier bin ich, und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen, ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Also, ja, du musst wirklich gehen, Jakob. Und Gott hat es so gnädig gefügt, dass vorher Josef in Ägypten zu dieser Machtposition aufgestiegen war und dass Josef dann mit Gottes Hilfe eine Strategie finden konnte, die sowohl Ägypten als auch weite Teile der sonstigen Welt in dieser Hungersnot vor dem Tod bewahrte. Und nun zieht Jakob also mit seinem ganzen Besitz nach Ägypten um, und dort genau beginnt unser Predigttext von heute, 46, 28. Und Jakob sandte Juda vor sich her zu Josef, dass dieser ihm in Gosen anweise. Einige Übersetzungen schreiben Gosen, andere Goschen, das meint aber dieselbe Region. Und wir sehen wieder, übernimmt Juda jetzt eine Führungsaufgabe. Der hatte sich bewährt in diesen ganzen Turbulenzen. Der war treu gewesen, der hatte Mut und Proaktivität bewiesen und der wird jetzt von Jakob beauftragt, die Sache mit Josef soweit klar zu machen, dass wenn sie dann hinterherkommen und dort eintreffen, alles in Gosen dort in Ägypten vorbereitet ist. Und als sie dann in das Land kamen, Vers 29, spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Gosen und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Endlich Vater und Sohn wieder zusammen, nach so vielen Jahren. Das muss eine unwahrscheinlich bewegende Szene gewesen sein. Und hier steht auch wörtlich, als Josef ihn sah, als Josef ihm erschien. Und das Wort, was dort für erscheinen verwendet wird im Hebräischen, beschreibt eigentlich, wenn Gott einem Menschen erscheint. Und damit soll deutlich werden, wie überwältigend das war. Wie überwältigend das war, als der alte Jakob den Josef endlich, endlich wiedersehen durfte und Gott sie wieder zusammengeführt hat. Und da sprach Israel zu Josef, ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Und dann geht es gewissermaßen los, Vers 31. Josef sprach zu seinen Brüdern und zu seines Vaters Haus, ich will hinaufziehen und dem Pharao ansagen und zu ihm sprechen, meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen aus dem Lande Kanaan. Jetzt sind sie also angekommen in Ägypten, Gottes noch kleines Volk, zum ersten Mal unter diesem Anpassungsdruck des Exils. Wie werden sie damit umgehen? Was werden sie dem entgegenzusetzen haben? Auch in unserem Land besteht zurzeit ein starker Meinungs- und Anpassungsdruck. Der hat sich in den letzten Jahren deutlich zugespitzt, weil die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit an bestimmten Punkten durch die Machthaber systematisch eingeschränkt wurde. Stichwort Cancel Culture. Und das trifft nicht nur die Christen, die aber eben auch. Weil die biblische Schöpfungsordnung und die christliche Ethik zu den Überzeugungen gehören, die von den Machthabern besonders heftig angegriffen werden. Beispiel: der Berliner Senat, geführt von einem CDU-Bürgermeister, prüft zurzeit die Einführung von Sexräumen in Kindertagesstätten. Das sei nötig, so heißt es, um den Kleinkindern im Alter von 0 bis 6 Jahren das Genießen von Lustgefühlen am eigenen Körper zu ermöglichen, in der Kita. Und auch das Gender-Thema, also die Infragestellung der zwei Geschlechter, soll bereits den 3- bis 6-Jährigen aufgezwungen werden, so erwägt das der Berliner Senat. Und während die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes, als es vor 75 Jahren auf den Weg gebracht wurde, noch ganz selbstverständlich das jüdisch-christliche Menschenbild voraussetzten, also das Menschenbild der Bibel, es als allgemeingültig verstanden, ganz selbstverständlich, sehen wir uns heute im Gegensatz dazu einem gewaltigen Umbruch gegenüber. Und bestimmte biblische Positionen zur Ethik gelten inzwischen nicht nur als altmodisch, sondern werden zum Teil als kriminell behandelt, als diskriminierend verdächtigt. Und deshalb gibt es viele Gründe, mit den Gebetstagen unseres ACCH-Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe weiterzumachen. Jeweils am letzten Sonntag der geraden Monate, also heute, auch heute. Und wenn Sie in diesen Gebetstag einsteigen wollen, noch und sei es bei sich zu Hause oder in Ihrem Hauskreis, dann können Sie die aktuellen Gebetsanliegen später nach dem Gottesdienst noch herunterladen von unserer Homepage und sich daran beteiligen. Ja, wir Christen sind nicht die Einzigen, die diesen Umbruch zu spüren bekommen. Das macht die Sache aber nicht besser. An die Stelle einer freien Diskussion ist vielerorts die Beschwörung eines gesellschaftlichen Kampfes zwischen Licht und Finsternis getreten im Namen einer neuen Zivilreligion. Das bekommen auch viele Wissenschaftler zu spüren, wie zum Beispiel die renommierte Islamforscherin Professor Susanne Schröter, die ein Forschungszentrum an der Frankfurter Goethe-Universität leitet. Letzten Montag sagte Frau Schröter gegenüber dem SRF, also dem Schweizer Fernsehen, an bestimmte Themenfelder würden sich viele ihrer Kollegen schon gar nicht mehr heranwagen. Dafür gäbe es kaum noch Forschungsgelder und vor allem abweichende Meinungen würden immer häufiger als rechtsradikal diffamiert. Nur weil sie abweichen. Professor Schröter sagt wörtlich, wer sich mit Schattenseiten der Einwanderungspolitik befasst, wird als rassistisch denunziert. Wer zum Islam forscht, wird als islamophob verurteilt. Und wer über biologische Zweigeschlechtlichkeit spricht, gilt als transphob. Und schon droht die Innenministerin, Sie haben das mitbekommen, mit einem neuen sogenannten Demokratiefördergesetz, das seinem Namen Hohn spricht. Ein Rechtsstaat lebt ja von der Unterscheidung zwischen legal und illegal. War immer selbstverständlich so. Also was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das darf der Staat nicht verfolgen. Aber nach dem geplanten Gesetz soll es künftig möglich sein, auch legale Meinungsäußerungen und Aktionen, also die nicht gegen ein Gesetz verstoßen, zu bestrafen, zum Beispiel durch die Sperrung von Konten, wenn diese Leute sich zu intensiv für die vermeintlich falschen Ziele einsetzen. Und was falsche Ziele sind, wer das bestimmt, das ahnen wir. Ne? Und der Chef des Verfassungsschutzes, Haldenwang, sagte das jetzt bei der Vorstellung auf einer Pressekonferenz am 13.02. mit entwaffnender Offenheit. Ich habe mir es extra nochmal auf YouTube angehört, weil ich die schriftliche Version nicht glauben wollte. Aber er hat es wirklich so gesagt. Er hat gesagt, der Inlandsgeheimdienst müsse darauf achten, verbale und mentale Grenzverschiebungen, das war seine Formulierung, zu entdecken. Also falsche Worte und falsches Denken, verbal und mental. Und ja, der Inlandsgeheimdienst müsse darauf wörtlich aufpassen, dass sich entsprechende Denk- und Sprachmuster nicht in unserer Sprache einnisten. Zitat Ende. Also, das ist ein ganz fürsorglicher Verfassungsschutz, der sogar auf das Denken und die Sprache der Bürger aufpassen will, hat Haldenwang wörtlich so gesagt, auf uns aufpassen will, damit wir uns nicht zu weit von den Vorstellungen der Regierung entfernen. George Orwell lässt grüßen. Es gibt also viele Gründe, wachsam zu sein, Profil im Exil. Und wachsam war auch Josef. Obwohl das Ägypten seiner Zeit natürlich keine Demokratie war, das kann man wirklich nicht sagen, aber die Jakobsfamilie wurde dort in Ägypten sehr freundlich empfangen und die ägyptischen Verhältnisse gaben einem offengläubigen Mann wie Josef große politische Gestaltungsmöglichkeiten. Und trotzdem, und das ist jetzt interessant, trotzdem reagierte Josef nicht naiv und entwickelte einen reflektierten Plan, wo und wie seine Familie und damit Gottes Volk am besten angesiedelt werden sollte in Ägypten. Er ließ das nicht einfach dem Pharao vorschreiben. Er sagte einfach, Pharao, sag uns mal, wo wir hingehen sollen, wir machen das dann. Sondern er versuchte, den Herrscher für sein Konzept zu gewinnen. 46, 31, Entschuldigung. Und Josef sprach zu seinen Brüdern und zu seines Vaters Haus, ich will hinaufziehen und dem Pharao ansagen und zu ihm sprechen. Meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen aus dem Lande Kanaan und sie sind Viehhirten, denn es sind Leute, die Vieh haben, ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun der Pharao wird rufen und sagen, was ist euer Gewerbe? So sollt ihr sagen, deine Knechte sind Leute, die Vieh haben. Von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, damit ihr wohnen dürft im Lande Gosen, denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Greuel. Da kam Josef und sagte es dem Pharao an und sprach, mein Vater und meine Brüder, ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, sind gekommen aus dem Lande Kanaan und siehe, sie sind im Lande Gosen. Und er nahm von allen seinen Brüdern 5 und stellte sie vor den Pharao. Da sprach der Pharao zu seinen Brüdern, was ist euer Gewerbe? Sie antworten, deine Knechte sind Viehhirten, wir und unsere Väter. Haben Sie es gemerkt? Es fällt auf, dass Josef ganz stark darauf drängt, ihre Identität ausgerechnet als Viehhirten zu betonen und das gegenüber dem Pharao zu kommunizieren. Warum ist ihm das so wichtig? Eng damit verbunden ist auch die Wahl der Region, wo sie sich ansiedeln sollen, nämlich Gosen. Was ist das Motiv dahinter? Das ist beides ganz eng miteinander verbunden. Sie müssen Folgendes wissen. Gosen galt als ideale Region für Hirten. In Gosen gab es reichlich Weidemarschen. Das Land war fruchtbar, es war nicht voll besiedelt, da war Platz. Und wenn Josefs Brüder sich nun von Beginn an als Hirtenvolk ja quasi registrieren ließen, dann war damit gewährleistet, dann gab es eine gute Chance, dass man in der Region Gosen zusammenblieb, dass man auch ein Stück weit unter sich blieb. Gosen lag nach allem, was wir wissen, Gosen lag nördlich und nordöstlich in Ägypten, also auch östlich des Nils, im Nordosten des Landes, während die Mehrheit der Ägypter eher im Südwesten wohnte. Da hatte man so ein bisschen Abstand. Die Israeliten konnten ihren reichlichen Viehbesitz als Kapital mitbringen, was ihnen eine gewisse Unabhängigkeit ermöglichte. Und damit zeigten sie dem Pharao auch deutlich, wir wollen hier nicht einfach in das ägyptische Sozialsystem einwandern und eure Kostgänger werden. Sie wollen also Ägypten nicht zur Last fallen, sie bringen ihren Besitz mit. Ja, aber was wäre die Alternative zur Hirtenexistenz gewesen? Das ist jetzt spannend. Ackerbau. Ackerbau wäre wirtschaftlich durchaus attraktiver gewesen. Und von der Erfahrung der Jakobsfamilie auch durchaus denkbar. Sie hätten es auch gebracht, Ackerbau zu machen. Ackerfläche war noch wertvoller als Weideland in der Regel. Die Fruchtbarkeit des ägyptischen Bodens war sprichwörtlich in Genesis 13 wird es verglichen mit dem Garten Eden, wie Ägyptenland, Garten Eden. Und ja, hier konnte man langfristig etwas aufbauen beim Ackerbau, sich ansiedeln. Das Nomadenleben hätte man eintauschen können gegen mehr Sesshaftigkeit. Aber auf diese Weise wäre Israel stärker mit dem Boden des Landes verwachsen, hätte sich möglicherweise auch stärker in die ägyptische Gemeinschaft und Kultur integriert, vielleicht sogar assimiliert. Und genau das will Josef mit seiner Viehzüchterparole verhindern. Und das müssen wir verstehen, das ist eine Grundentscheidung. Wenn Gottes Volk sein Profil im Exil bewahren will, seine Identität schützen will, dann braucht es erstens Bereitschaft zur Abgrenzung. Das ist das Erste, Bereitschaft zur Abgrenzung. Pharao hätte es möglicherweise lieber gesehen, wenn sie sich stärker mit der ägyptischen Gemeinschaft verbunden hätten. Er bot den Brüdern Josefs ja auch an die Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs. In 47,6, er sagt, wenn du gute Leute hast, die tüchtig sind, setze sie über mein Vieh. Die können hier Karriere machen und auch leitende Funktionen bei den Staatsherden wahrnehmen. Aber Josefs lässt sich darauf nicht ein. Seine Strategie zielt genau auf das Gegenteil, nämlich auf freundliche, friedliche Abgrenzung. Und bei Josef wissen wir ja, dass es ihm nicht an kommunikativer Kompetenz mangelte, dass er durchaus die Fähigkeit hatte, offen mit einer fremden Kultur umzugehen und zu kommunizieren. Also wie man heute so sagt, interkulturelle Kompetenz. Bei Josef wissen wir ja, dass er persönlich sehr gut mit dem Pharao kooperierte und dass er ganz offensichtlich in der ägyptischen Öffentlichkeit beliebt war. Das ägyptische Volk hatte ihm ja auch viel zu verdanken. Aber hier geht es um ein höheres Ziel. Hier geht es um das Ziel, dass Gottes Volk bleibt, weil es ja noch einen großen Auftrag in der Heilsgeschichte wahrzunehmen hat, das Land einmal ganz einzunehmen, eine lange Geschichte zu gestalten, aus der am Ende der Messias, der Retter der Welt kommen wird. Und dazu mussten sie ein Volk sein und bleiben. Und dafür war es wichtig, dass man sich eben nicht mit der ägyptischen Kultur vermischte, um letztlich darin unterzugehen. Genauso warnt das Neue Testament uns als Gemeinde davor, in der Welt unterzugehen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, Römer 12. Wir haben hier keine bleibende Stadt, Hebräer 13. Und Josef hatte sicher im Blick und er hat das eingepreist, dass die Hirten in Ägypten zur niedrigsten Kaste gehörten. Die hatten kein gutes Image. Zumal bei der wachsenden urbanen Bevölkerung. Das hat Josef in 46,34 auch seinen Brüdern ganz offen gesagt. Die vier Hirten sind in Ägypten ein Gräuel. Und diese Aussage finden wir durch die Archäologie ganz ausdrücklich bestätigt. Also man hat alte Denkmäler gefunden, da werden Hirten dargestellt. Aber wie? Als dürre, krankhafte, fast gespenstische Gestalten. Man unterstellte den Hirten eine gewisse Unkultiviertheit, eine gewisse Rohheit. Man verachtete vor allem aus städtischer Sicht ihre kleinbäuerliche Lebensweise. Da gab es sicher auch viele Vorurteile. Aber Josef nimmt das gern in Kauf, denn so waren die Israeliten auch für die Ägypter weniger attraktiv, was einen weiteren Schutz vor Vermischung und Assimilation darstellte. Ja, auch dieser Mangel an Etabliertheit im Rahmen der ägyptischen Hierarchie diente letztlich dem Ziel der Abgrenzung. Und Josef hat das gegenüber seinen Brüdern ja auch ausdrücklich gesagt in 46,33. Wenn euch nun der Pharao wird rufen und sagen, was ist euer Gewerbe, so sollt ihr sagen, deine Knechte sind Leute, die Vieh haben. Von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, das stimmt ja auch irgendwie, damit ihr wohnen dürft im Lande Gosen, denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. Hat ihr das ganz offen gesagt. Und das wird den Brüdern helfen, nordöstlich des Nils eine weitgehend eigenständige, ungestörte Existenz und Community aufzubauen. Und hier können sie sogar einen eigenen Besitz erhalten und verwalten, Vers 11, 47, 11. Aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägypten wohnen und gab ihnen Besitz, sogar Besitz, am besten Ort des Landes, im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und Sie merken, hier wird die Region mit einem anderen, bekannteren Namen bezeichnet, Ramses. Ramses war wahrscheinlich eine bestimmte Region in der Landschaft Gosen. Und Jahrhunderte später wurde der Name dadurch bekannt, dass die Israeliten als sie den Ägyptern längst ein Dorn im Auge geworden waren, Zwangsarbeit machen mussten und in Zwangsarbeit Ramses aufbauten. Das lesen wir in 1. Mose 1, also einige hundert Jahre später. Da heißt es, und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten, und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Das war die Region. In unserem Text hier sind sie noch gern gesehene Gäste eines anderen Pharao. Aber Pharao will am liebsten mehr als Gäste aus ihnen machen. Er will sie stärker einbürgern und assimilieren. Aber da sind Josef und auch Jakob davor. Denn Josef und Jakob behalten Gottes Plan im Blick, der für dieses Volk diese große Mission geplant hat. Und dazu gehört eben, dass sie einmal im Lande Kanaan, zu dem auch das heutige Israel noch gehört, dass sie in diesem Lande Kanaan einmal richtig Wurzeln schlagen und sich dort richtig ausbreiten werden. Und auch in dieser Hinsicht war Gosen eine ideale Lokation für Israel. Man war dort im Nordosten nicht so mittendrin in Ägypten. Man siedelte, Sie müssen sich das bildlich vorstellen, man siedelte, wenn Sie eine Karte vor Augen haben, an der östlichen Grenze Ägyptens, also quasi in Richtung Israel. Und dadurch blieb im übertragenen Sinne immer eine gewisse Berührung mit der alten Heimat noch erhalten, dadurch, dass man an dieser östlichen Grenze Ägyptens wohnte. Diese geografische Lage mit Blick auf Israel war wie eine ständige Erinnerung. Ja, war wie eine innere Stimme, die sagte, nein, nein, wir haben hier in Ägypten keine bleibende Stadt. Und eines Tages werden wir wieder aus Ägypten herauskommen und in unsere Heimat ziehen. Und schon jetzt wollen wir in unserem Herzen diese Tür weit, weit offen halten. Das war das Erste. Das ist eine sehr wirksame Entscheidung. Wenn wir als Gottesleute unser Profil im Exil schützen und schärfen wollen, wozu wir auch als Gottesvolk des Neuen Testaments ausdrücklich aufgefordert werden, ich habe Ihnen die Stellen präsentiert, wir brauchen die ausdrückliche Bereitschaft zur Abgrenzung gegenüber Ägypten. Das bedeutet nicht Feindseligkeit, das bedeutet nicht provinzielle Kleinkariertheit, das bedeutet nicht Selbstgerechtigkeit. Das kann durchaus und soll durchaus einhergehen mit einer gewinnenden, freundlichen Kommunikation, die von ehrlichem Respekt dem Exil gegenüber geprägt ist. Und das haben wir hier bei Josef gesehen, wie er gut mit dem Pharao kommunizierte. Da kam Josef 47,1 und sagte es dem Pharao, mein Vater und meine Brüder, ihr Kleinvieh, alles, was sie haben, sie sind gekommen. Siehe, sie sind im Lande Gosen. Und er nahm von allen seinen Brüdern 5 und stellte sie vor den Pharao als Repräsentanten. Das war gewissermaßen der offizielle Antrittsbesuch. Und da sprach der Pharao zu seinen Brüdern, was ist euer Gewerbe? Und sie sagen, was sie sagen müssen und auch wollen. Sie antworten, deine Knechte sind Viehhirten, wir und unsere Väter. Und sagten weiter zum Pharao, wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im Lande. Und da steht eigentlich wörtlich, wir sind gekommen, um bei euch zu wohnen als Fremdlinge im Lande. Denn deine Knechte haben nicht Weide für ihr Vieh, so hart drückt die Hungersnot das Land Kanaan, so lass doch nun deine Knechte im Land Gosen wohnen. Der Pharao sprach zu Josef, es ist dein Vater, es sind deine Brüder, die zu dir gekommen sind, das Land Ägypten steht dir offen. Lass sie am besten Ort des Landes wohnen, das war nach Ansicht des Pharaos wahrscheinlich nicht Gosen, aber er sagte, lass sie im Lande Gosen wohnen, wenn sie wollen. Und wenn du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh. Nochmal, daraus folgt nicht, dass Christen in dieser Welt keine Karriere machen dürfen. Daraus folgt nicht, dass Christen gesellschaftlich unbedingt zu den wenig angesehenen Hirten zählen müssen. Josef selbst ist ja das beste Gegenbeispiel. Josef hat Karriere gemacht in Ägypten, Josef war ausgesprochen beliebt. Und ich kann das jetzt nur kurz andeuten, selbst dann noch, als er zum Teil schwierige Maßnahmen treffen musste. Davon wird dann in 47,13 bis 26 berichtet. Wir können das hier nicht ausführlich anschauen. Nur ganz kurz, man befand sich ja noch mitten in der Hungerkrise. Und dann irgendwann gab es kein Geld mehr für die Leute, um Getreide zu kaufen. Und jetzt wurde Vieh zum Tauschmittel. Vers 16, Josef sprach, schafft euer Vieh her, so will ich euch Brot als Entgelt für das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid. Die konnten ihr Vieh ja sowieso nicht mehr ernähren, so wurden sie ihr Vieh los und bekamen dafür wenigstens Brot und Getreide. Und als auch diese Quelle erschöpft ist, bieten die Leute von sich aus ihr Land und ihre Arbeitskraft dem Pharao bzw. dem Josef an und sagen in Vers 19, warum lässt du uns vor dir sterben? Kaufe uns und unser Land für Brot, dass wir und unser Land leibeigen seien dem Pharao, gib uns Korn zur Saat, dass wir leben und nicht sterben und das Feld nicht wüst werde. Und das funktioniert auch. Josef macht das dann so. Viele der ökonomischen Details kennen wir gar nicht. Aber wir wissen, wie die Ägypter diese Maßnahmen wahrgenommen und bewertet haben. Denn in Vers 25 heißt es, was so der Tenor war in der Bevölkerung, nachdem all diese Maßnahmen getroffen wurden. Vers 25, sie sagen zu Josef, du hast uns beim Leben erhalten. Also du hast uns gerettet. Lass uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn. Dann wollen wir dem Pharao leibeigen sein. Wahrscheinlich für eine bestimmte Zeit, bis die Hungersnot vorbei ist. Aber sie haben das akzeptiert. Sie haben gemerkt, er will uns helfen. Sie haben gemerkt, seine Maßnahmen greifen. Und so ist Josef ein Beispiel dafür, dass seine gesellschaftliche Stellung unangefochten blieb, weil die Bevölkerung ihm vertraute, weil er das Beste für sie herausholen wollte. Und auch das Neue Testament kennt Gemeindeglieder, die nach weltlichen Maßstäben durchaus erfolgreich waren. Denken wir an Lydia, die Geschäftsfrau. Denken wir an 1. Timotheus 6, Vers 17, wo Paulus den Reichen in der Gemeinde sagt, sie sollen ihren Reichtum für Gott einsetzen. Sie sollen nicht ihren Reichtum sozusagen aufhören, reich zu sein, sondern sie sollen damit Gott dienen. Denken wir, dass Epheser 6 einige Christen als Chefs anspricht, die mit ihren Arbeitnehmern gut umgehen sollen. Oder denken wir etwa auch an Josef von Arimathea. Das waren alles Leute, die hatten gesellschaftlich eine gewisse Karriere gemacht. Das war durchaus möglich, das konnte der Gemeinde zugutekommen. Aber entscheidend ist, egal wie viel oder wie wenig Karriere, dass wir uns nicht mit der Welt vermischen, dass wir uns abgrenzen, dass wir keine faulen Kompromisse machen mit Gottes Wahrheit und seinem Auftrag, dass wir uns der Welt nicht anbiedern und dadurch Christus verleugnen. Und ja, wenn weltlicher Erfolg oder weltliches Ansehen einen solchen Preis kostet, dass wir uns anbiedern und bestimmte biblische Wahrheiten aufgeben oder zurückstellen, dann wäre das Sünde. Und dann kann auf Dauer auch kein Segen darauf liegen. Und wissen Sie, auch in manchen Teilen der evangelikalen Szene beobachten wir doch seit etlichen Jahren so ein fragwürdiges Lechzen nach weltlicher Akzeptanz. Und das wird dann in christlichen Medien manchmal noch gefeiert als missionarische Strategie, selbst wenn sie das Evangelium verdunkelt. Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen, einen jüngeren Datums, weil wir wissen müssen, was da geschieht und uns dazu auch positionieren. Es gibt inzwischen am Weltwirtschaftsforum in Davos eine Arbeitsgruppe, in die auch religiöse Organisationen mit einbezogen sind. Und zu den religiösen Organisationen, die da kräftig mitmachen, gehört die weltweite Evangelische Allianz. Sie wissen ja, das Weltwirtschaftsforum Davos tritt seit Jahren durch Erklärungen an die Öffentlichkeit, mit denen sie Einschränkung bürgerlicher Freiheiten fordern, zentralistische Machtkonzentration anstreben. Mit dem World Economic Forum sind verbunden Namen wie Klaus Schwab und Yuval Harari, die sich immer wieder einschlägig äußern. Und gerade auch Harari mit geradezu gotteslästerlichen Statements. Und dieser WEF will nun zunehmend religiöse Gruppen in diesen Prozess einbeziehen. Und nun heißt es in einem Bericht des christlichen Nachrichtendienstes LiveNet, die weltweite Evangelische Allianz ist einer der Hauptverfasser des WEF-Berichts Glaube in Aktion. Da geht es um die Frage, wie religiöse Player zusammenarbeiten können, um die globalen Krisen zu bewältigen. Das ist ein 40-seitiges Dokument, Faith in Action, Religion and Spirituality in the Poly-Crisis. Also Religion und Spiritualität in der Poly-Krise, wie können wir agieren? Und eng beteiligt an der Erstellung dieses Dokuments war auch ja der Mitgründer des Buza-Seminars, Thomas Schirmacher, der ja Generalsekretär der Weltevangelischen Allianz ist. Und er sagte, Zitat, evangelische Christen verstehen sehr gut, dass ethisch motivierte Unternehmen viel Gutes für die Gesellschaft leisten können. Die Weltallianz regt zu mehr Partnerschaft zwischen dem Wirtschaftssektor und evangelischen Organisationen an. Und wenn man sich dann anschaut, wer dieses Dokument mit unterschrieben und unterzeichnet hat und was für eine Gemeinschaft sich dort zusammenfindet, der findet dort neben Thomas Schirmacher auch ganz andere Namen, etwa den Namen von einer Amma. Amma, das ist eine indische geistliche Führerin mit weltweiter Anhängerschaft. Sie wird als Avatar-Guru verehrt. Dann findet sich in dieser Liste der Unterzeichner, die also zu diesem Dokument stehen, Anil Sakia, Vertreter einer buddhistischen Universität. Dann findet sich dort ein Vertreter der Guru Nanak-Bewegung. Guru Nanak, wer war das? Das war ein Religionsstifter des Sikhismus. Er wird als der erste der 10 Sikh-Gurus verehrt. Es findet sich dort ein Vertreter der Bahá'í-Religion und so weiter. Und dann sagt ein Vertreter der Allianz über diese Kooperation allen Ernstes, die Weltallianz hält in ihrer Pressemitteilung fest, dass sie sich auf eine kontinuierliche Beteiligung an der Glaubens- und Wirtschaftsgemeinschaft am WEF freut. Zitat Ende. Das ist unglaublich. Josef hat genau das Gegenteil getan. Das Neue Testament fordert genau das Gegenteil. Abgrenzung gegenüber der Unwahrheit. Natürlich, die Gemeinde Jesu soll in ihrem Umfeld nicht als grobschlächtiger Rambo auftreten, der sich mit allen anlegt, der daran erkannt wird, dass er immer dagegen ist. Das nicht. Aber wir schulden unserem Herrn ein eindeutiges Profil im Exil. Wir schulden es Jesus, dass wir freundlich und fest für seine Ehre und für seine Wahrheit eintreten. Suaviter in modo, fortiter in re. Freundlich in der Art und Weise, aber klar in der Sache. Dazu gehört seriöse Kommunikation, dazu gehören saubere Argumente, dazu gehört aber vor allem ein heißes Herz, das zuallererst unserem Herrn ergeben ist und das zuallererst das Wohlgefallen und die Zustimmung Jesu sucht und niemandes sonst. Paulus sagt, ich stehe oder falle meinem Herrn. Und um seinetwillen und um seiner Gemeinde willen müssen auch wir zur Abgrenzung bereit sein. Denn dann werden wir auch im postmodernen, auch im woken Ägypten des 21. Jahrhunderts nicht einsickern und nicht untergehen. Und mehr noch, auf der Basis solider Abgrenzung können wir, das ist die Folge, der Welt dann auch offen begegnen. Wir haben der Welt dann auch etwas zu geben. Und das ist das Zweite, was unser Profil im Exil schärfen wird. Erstens, das war der längste Punkt, kann ich Sie schon beruhigen, Bereitschaft zur Abgrenzung. Zweitens, Bereitschaft zur Auskunft. Das ist das Zweite. Bereitschaft zur Auskunft. Dass wir Gesicht zeigen. Dass wir den Ägyptern zum Segen werden. Wie es Petrus der Gemeinde aufträgt. Sie haben das ja noch im Ohr, wie er sie als Fremdlinge anspricht in 1. Petrus 2,11 und sagt, führt hier einen rechtschaffenen Wandel unter den Heiden als Fremdlinge und Pilger. Aber dann, im nächsten Atemzug, im nächsten Kapitel, fordert er sie auf zu einer offensiven Kommunikation gegenüber jedermann. Im nächsten Kapitel sagt Petrus, 1. Petrus 3, Vers 15, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Seid alle Zeit bereit, 1. Petrus 3, 15, zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Bereitschaft zur Auskunft, Gesicht zeigen. Und deshalb organisiert Josef jetzt diese Begegnung zwischen seinem Vater und dem Pharao und dadurch kommt es zu dieser bewegenden Szene. Das müssen Sie sich unbedingt genau anschauen. 47, 7 bis 11. Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Der Pharao aber fragte Jakob, wie alt bist du? Indiskrete Frage, ne? Jakob sprach zum Pharao, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre, wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Isaak, sein Vater, wurde 180, Abraham, sein Großvater, wurde 175, er war zu dem Zeitpunkt immerhin schon 130. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinaus von ihm. Ein besonderer Moment. Wie sich diese beiden Giganten gegenüberstehen. Pharao als Global Player der damaligen Welt, Lenker eines mächtigen Imperiums und Jakob, der vom Herrscher des Himmels und der Erde mit einer historischen Mission beauftragt war. Zwei Giganten. Und ja, Jakob war auch dann stark, wenn er zur Zeit ja äußerlich in einer bedrängten Situation klarkommen musste. Als Flüchtling vor dem Hungerelend. Aber schauen Sie sich sein Auftreten an. Sein Auftreten zeigt, dass er sich dieser besonderen Würde, dieser Würde, die nicht aus ihm selbst herauskommt, sondern die von Gottes Auftrag kommt, dass er sich dieser besonderen Würde bewusst ist. Jakob begegnet dem Pharao auf Augenhöhe, im Unterschied zu seinen Söhnen. Die Söhne hatten sich ja entsprechend der äußeren Machtverhältnisse bescheiden als Knechte des Pharao bezeichnet. 47, 3 und 4, Knechte des Pharao. Diesen Ton hören wir bei Jakob überhaupt nicht. Und dann Pharaos überraschende Frage nach dem Alter Jakobs, dem vermutlich mit schlohweißen Haaren, zumindest stellen wir uns das vielleicht so vor, und mit dieser erkennbaren Alterswürde mit seinen 130 Lenzen entgegentrat. Wir wissen ja, dass die Ägypter viel versucht haben, dem natürlichen Alterungsprozess entgegenzuwirken, noch über den Tod hinaus, ne? Die ließen sich einbalsamieren, mumifizieren. Aber natürlich weiß der Pharao in seinem Herzen auch, dass alle seine Macht dem Tod nichts entgegenzusetzen hat. Und jetzt schauen Sie, was Jakob macht. Jakob nutzt die Frage, die Pharao ihm stellt nach seinem Alter. Ich habe das erst beim zweiten, dritten Lesen kapiert. Um dem Pharao mit einer anthropologischen Einsicht zu konfrontieren, die den zum Innehalten bewegen soll. Schauen Sie, was Jakob sagt. Die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Also vordergründig scheint hier wieder diese melancholische Ader Jakobs durchzukommen, ne? Sein gewisser Hang zum Selbstmitleid, haben wir schon beobachtet. Also wenn man Jakob beschreiben müsste, könnte man sagen, er war das genaue Gegenteil von einer rheinischen Frohnatur. Und er sagt das auch gleich. Er sagt, meine Vorfahren sind wesentlich älter geworden, Isaac 180, Abraham 175, wie gesagt, und meine Lebenszeit ist wenig und böse. Was meint er damit? Natürlich musste Jakob Nackenschläge einstecken, das wissen wir. Seine Pläne wurden oft von anderen durchkreuzt, aber im persönlichen Umgang mit anderen hat er selber ja auch manch schwierige Entscheidungen getroffen. Überlegen Sie, wie er als junger Mann bedroht wurde von seinem Bruder und aus der Heimat flüchten musste. Vorher hatte er dem Bruder übers Ohr gehauen. Wie er dann viele Jahre sich zurückziehen muss ins Exil dort nach Haran. Da wird er von seinem Onkel Laban malträtiert und übervorteilt. Immerhin hat er dort die geliebte Rahel gefunden, aber dann war er auch in diese komplizierte Konstellation mit dieser Mehrfach-Ehe hineingeraten, Lea noch dazu und die Ammen der beiden, das hat er auch zum Teil selbst mit verschuldet, er hat ja mitgemacht, er hätte sich auch anders entscheiden können. Und dann später die jahrzehntelange Trauer um Josef und jetzt die Hungersnot im Alter, wo andere ihren Ruhestand pflegten, musste er seine Existenz nochmal ganz neu ordnen. Jakob hat viel erlebt. Und irgendwie war ihm seine Lebenszeit dann auch wie Sand durch die Finger geronnen. Und es war wahrlich nicht viel davon zu sehen, wie sollte Gottes große Verheißung das Land besitzen, ein großes Volk werden, wie sollte das einmal geschichtliche Realität werden? Und so ist es bezeichnend, dass Jakob seinen Lebensweg in Vers 9 und den seiner Vorfahren jeweils als Wanderschaft, als Pilgrimschaft beschreibt. Obwohl sie sich ja in Kanaan angesiedelt hatten, sie hatten einige wenige Flächen im Lande erstanden, aber sie waren letztlich bis zu diesem Zeitpunkt Halbnomaden geblieben. Sie hatten nirgendwo ein imposantes Familienanwesen etablieren können. Sie hatten die große Zusage, aber was für eine Glaubensprobe. Und deswegen hatte diese Charakterisierung, kurz und böse, war meine Zeit schon ein gewisses Recht. Wenn das auch nicht die ganze Geschichte wiedergibt. Es gab ja auch viel Erfreuliches. Jakob hatte viel Bewahrung erfahren. Seine Familie war jetzt wieder vereint. Er hatte endlich den Josef wieder. Er hatte viel Bewahrung und Hilfe erlebt und jetzt mitten in dieser Hungersnot waren sie wirklich mit ihrem Clan gut versorgt. Und ein Kapitel später, 48,15, wird er diese Dankbarkeit auch ausdrücken. Da wird er dann sagen, Gott hat mich behütet bis zu diesem Tag. Sein Engel hat mich erlöst aus allem Bösen. 48,15. Das ist das positive Zeugnis. Gott hat mich behütet bis zu diesem Tag. Aber warum sagt Jakob ausgerechnet das dem Pharao in dieser Offenheit? Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Und gibt diesem Fremden damit ja doch einen erstaunlich tiefen Einblick in sein Herz. Er wusste ja um den offiziellen Charakter dieses Spitzengesprächs. Überlegen wir, Was hat Jakob dem Pharao damit gezeigt? Im Spiegel seiner eigenen Biografie. Er hat ihm gezeigt, wie vergänglich alles Irdische am Ende bleibt. So hat es Mose ja auch dann beschrieben, später im Psalm 90, Vers 10. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Das ist ganz ähnlich formuliert. Auch ein Gottesmann. Und damit sagt Jakob diesem Pharao in seiner ganzen Macht und Pracht Folgendes. Pharao, in dieser Welt gibt es keine letzte Erfüllung. Du kannst noch so mächtig sein, du kannst noch so viele medizinische Möglichkeiten im Hintergrund haben. Es gibt keine letzte Erfüllung. Und damit hat Jakob gewissermaßen die missionarische Rampe gebaut. Wie das C.S. Lewis in seinem berühmten Statement gesagt hat, Zitat, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Pharao, bedenke, dein Sehnen und Lechzen nach Leben und nach Glück, du wirst es nicht gestillt finden in dieser Welt. In dieser Welt bleibt es am Ende wenig und böse. Und dann, Jakob bleibt nicht bei der Diagnose stehen, sondern Jakob bezeugt dem Pharao den Grund seiner Hoffnung. Und wie deutlich er das macht, sehen Sie daran, die biblischen Schreiber drücken sowas meist auf diese Weise aus, dass hier zweimal gesagt wird, in diesen wenigen Versen, zweimal gesagt wird, das legt sich wie ein Rahmen um das ganze Gespräch. Wir erfahren ja sowieso nur einen Auszug, nur einen Extrakt gewissermaßen. Wie ein Rahmen legt sich darum, diese Aussage, Jakob segnete den Pharao. Jakob segnete den Pharao. Jakob verweist den Pharao auf eine Instanz, die höher ist als wir zwei mächtigen oder bedeutsamen Männer. Er segnete den Pharao, das heißt, Pharao, möge der wahre, ewige Gott dich behüten. Pharao, ich wünsche dir so sehr, dass du seine Gnade und seine Zuwendung erfährst. Und Sie merken jetzt, die Gesprächsführung Jakobs ist viel missionarischer, als uns das auf den ersten Blick erscheinen mag. Ich habe früher immer gedacht, warum nutzt Jakob diese Gelegenheit nicht offensiver missionarisch? Er hat sie genutzt. Er hat den Pharao erst überführt von der ganzen Vergeblichkeit unseres menschlichen Strebens und er hat ihn gesegnet. Er hat gesagt, du brauchst einen allmächtigen, heiligen Gott. Und ich wünsche dir so sehr, dass du dessen Zuwendung erbittest und erfährst. Wir werden in der Ewigkeit sehen, ob der Pharao sich bekehrt hat oder nicht. Aber wissen Sie, der wird das gespürt haben, der wird diesen letzten Halt gespürt haben, von dem aus Jakob diese Aussagen machen konnte, obwohl er ökonomisch nicht gerade in einer starken Position war zu dem Moment. Der wird gemerkt haben, dass Jakob von einer Quelle zehrte, die der Pharao nicht kannte. Und wissen Sie, was den Pharao noch beeindruckt haben musste? Dass Jakob und sein Sohn Josef denselben Glauben teilten. Und dass sie mit diesem selben Gott offensichtlich mitten in ihrem Alltag rechneten. Und dass weder Jakob noch Josef weltfremd waren, sondern genau das Gegenteil. Und dass sie eine offensichtlich lebendige Beziehung zu diesem heiligen Gott hatten, das wird er gemerkt haben. Profil im Exil gewinnen wir also nicht nur durch die Bereitschaft zur Abgrenzung, sondern auch durch die Bereitschaft zur Auskunft. Und dann darf Jakob noch 17 Jahre lang miterleben, wie Gottes Verheißung sich schriftweise weiter erfüllt. Und damit kommen wir für heute zum Ende unseres Textes, 47 ab Vers 27. So wohnte Israel in Ägypten im Lande Goshen und sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich. Jetzt erlebt er endlich, dass es mal so einen Ansatz für ein größer werdendes Volk gibt. Und Jakob lebte 17 Jahre in Ägyptenland, das sein ganzes Alter wurde 147 Jahre. Als nun die Zeit herbeikam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, das war eine klassische Geste bei wichtigen Schwüren, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begräbst mich, Achtung, nicht in Ägypten, sondern ich will liegen bei meinen Vätern und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab, also in Kanaan, begraben. Und Josef sprach, ich will tun, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir. Und er schwor ihm. Da neigte sich Israel anbetend über das Kopfende des Bettes hin. Was sagt hier Jakob? Er sagt, noch mit meiner Beerdigung will ich meiner Familie helfen, ihren großen Auftrag fest im Blick zu halten. Ich rate Ihnen sehr, nutzen Sie Ihre Beerdigung zu einem guten Zweck. Am besten nutzen Sie sie missionarisch. Machen Sie klar, dass Sie bei Ihrer Beerdigung einen Gottesdienst haben wollen in dieser Trauerkapelle, in dem das Evangelium zur Rettung vor dem ewigen Tod verkündet wird. Nutzen Sie Ihre Beerdigung. Und so macht es Jakob. Er bittet dringend seine sterblichen Überreste, wenn es mal soweit sein wird, unbedingt nach Hause, unbedingt ins gelobte Land zu überführen und deutlich zu machen, dort ist unsere Heimat. Dorthin wird das gesamte Volk eines Tages wieder zurückkehren und ich gehe euch nur voraus. Und dabei denkt Jakob garantiert an Gottes Zusage aus 46,4, ich will dich wieder heraufführen. Und damit haben wir zum Schluss eine dritte Dynamik. Eine dritte Dynamik, die dazu beiträgt, dass Gottes Volk seine Identität auch unter den Bedingungen des Exils bewahrt. Auch in der Minderheitensituation. Erstens Bereitschaft zur Abgrenzung, zweitens Bereitschaft zur Auskunft und drittens Bereitschaft zum Aufbruch. Bereitschaft zum Aufbruch, dass wir uns der Vorläufigkeit unserer Exilsexistenz immer bewusst bleiben. Jakob ist bereit, wenn Gott das Signal gibt, seine Zelte in Ägypten wieder abzubrechen. Und Jakob macht seine Beerdigung, wenn ich das so sagen darf, zu einem Mini-Exodus. Ja, zu einem ersten Exodus, der eine Vorschattung ist, eine Ankündigung für den großen Exodus, für den großen Auszug aus Ägypten, den das gesamte Volk viele Jahre später erleben wird. Und Jakob sagt ihnen damit, Leute, behaltet das immer im Blick. Ägypten ist nicht unsere wahre Heimat. Und Ägypten wird nie unsere wahre Heimat werden. Auch Mellendorf nicht. Unser Bestimmungsland ist ein anderes. Unser Bestimmungsland ist ein anderes. Und verstehen Sie, das haben auch Josefs Brüder im Rahmen ihrer offiziellen Einführung beim Pharao, hatten die das ja gleich offen zu Protokoll gegeben in 47,4, als sie sagten, wir sind gekommen, bei euch zu wohnen. Aber bei euch als Fremdlinge zu wohnen, heißt das eigentlich. Und dann diese Ansiedlung an der Ostgrenze mit Blickkontakt zur Heimat. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier in Ägypten keine bleibende Stadt. Das ist nicht Gosen, das ist nicht Ramses, das ist nicht Memphis. Wir suchen die zukünftige. Und damit wir uns nicht missverstehen, Gott hat nichts dagegen, dass wir in dieser Welt ein schönes, freundliches Zuhause besitzen. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Gott hat nichts dagegen, dass wir einen Ort haben, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir uns wohlfühlen, wo wir geborgen sind, wohin wir andere einladen können. Das hatte der Herr den Israeliten sogar im Exil von Babylon ausdrücklich geraten. Da waren sie ja nun wirklich im Exil. Und was hatte Gott ihnen geraten? Jeremia 29. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten. Und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und so weiter. Suchet der Stadt Bestes. Ja, das sollen wir tun. So etwas brauchen wir auch als Menschen. Wir brauchen auch ein gewisses äußeres Zuhause. Das gehört zu unserer Geschöpflichkeit. Gott hat zu denen in Babylon nicht gesagt, wohnt in Bruchbuden oder zeltet alle zwei Wochen woanders. Und wir dürfen unsere Exilshäuser und unsere Exilswohnungen auch dem Herrn weihen. Und wir dürfen das, was Gott uns hier als Wohnung schenkt, ihm anvertrauen und sagen, Herr, wir danken dir, dass du uns das schenkst. Aber Herr, du sollst regieren in diesem Haus, in dieser Wohnung. Nur wir dürfen eins nicht. Wir dürfen unser weltliches Zuhause, wir dürfen diese irdische Zuflucht niemals vergötzen. Und wir dürfen sie niemals mit unserer himmlischen Heimat verwechseln. Wir müssen diese Vorläufigkeit ernst nehmen. Ja, Babylon blieb Exil, trotz ihrer schönen Gemüsegärten und ihrer gemütlichen Häuser. Diese Welt bleibt Exil, Mellendorf bleibt Exil. Und wenn wir uns nicht anpassen und wenn wir nicht untergehen wollen, dann brauchen wir diese Bereitschaft zum Aufbruch. Dass wir die Führung unseres Lebens eben dem Herrn überlassen. Dass wir nach seinen Plänen und Aufträgen fragen. Dass wir uns nicht an weltliche Besitzstände klammern, die wir um jeden Preis verteidigen wollen. Egal, was sonst irgendwann passiert. Herr, du kannst alles von mir haben, nur das nicht. Und bei Jakob bedeutet diese Bereitschaft zum Aufbruch schließlich, dass er dann getrost seinen letzten Aufbruch aus Gottes Hand nimmt. Bestimmt ist Jakob das Sterben auch nicht leicht gefallen. Er hatte seine Familie da. Aber er wusste, es geht nach Hause. Und Philipp Spitter hat ein wunderbares Lied über die christliche Familie geschrieben, die hier in dieser Welt ein Haus hat. Haus im doppelten Sinne, eine familiäre Gemeinschaft und einen Ort, wo sie zusammenlebt. Und in der letzten Strophe dieses Liedes sagt Spitter, ja, wir haben hier dieses Haus und Gott soll darin regieren. Aber dieses Haus, dieses irdische Haus weist über sich hinaus auf das ewige Haus, auf die ewige Heimat, die Gott seinen Leuten bereitet hat. O selig Haus, wo du die Freude teilest, wo man bei keiner Freude dein vergisst. O selig Haus, wo du die Wunden heilest und aller Arzt und aller Tröster bist. Bis jeder einst sein Tagewerk vollendet und bis sie endlich alle ziehen aus, dahin, woher der Vater dich gesendet, ins große, freie, ewige Vaterhaus. Alle unsere Häuser hier sind eine Einladung, das große, ewige Vaterhaus anzustreben. Und diese Perspektive, die Spitter hier beschreibt, das meint Bereitschaft zum Aufbruch. Und das hat Jakob bis zum letzten Atemzug seinen Söhnen vorgelebt. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Der heutige Bericht lehrt uns drei wichtige Punkte, wie wir als Gemeinde und als einzelne Christen leben können, die wir unbedingt brauchen, wenn wir im Exil dieser Welt unsere Identität bewahren und stärken wollen. Profil im Exil. Das Erste, was wir brauchen, ist Bereitschaft zur Abgrenzung. Dass wir mit den Gegnern des Evangeliums keine faulen Kompromisse machen und uns nicht mit ihnen vermischen und mit ihren Anliegen vermischen. Das Zweite, wir brauchen Bereitschaft zur Auskunft. Dass wir unseren Zeitgenossen klipp und klar sagen, wie das der Jakob dem Pharao gesagt hat, dass alle menschlichen Versuche, unser Leben stabil und sinnvoll zu machen, am Ende scheitern müssen. Sie müssen alle scheitern. Und dass alles an Gottes Segen gelegen ist. Und weiter gehört zu dieser Auskunft, dass wir unseren Zeitgenossen deutlich sagen, wie sie heute konkret Zugang zu diesem Segen Gottes bekommen können. Und dass es dazu nach biblischem Zeugnis nur einen einzigen Weg gibt. Allein durch den Kontakt zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Auch das schulden wir ihm. Wir werden sagen, ihr werdet keinen Segen erfahren in dieser Welt, wenn ihr Jesus ausschließt. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen Gottes Segen, aber wir wollen diesen Jesus nicht. Die Apostel haben es deutlich gesagt, Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen Heil. Und wir können auch sagen, es gibt durch keinen anderen Segen als allein in dem Namen Jesu Christi. Das müssen wir sagen. Diese Auskunft müssen wir geben. Und schließlich das Dritte. Wir brauchen Bereitschaft zum Aufbruch. Diese Bereitschaft, die Gott, und das ist so ermutigend, die Gott dem Jakob bis ins hohe Alter geschenkt hat. Diese Bereitschaft, die bewirkt hat, dass er auf der Wanderschaft geblieben ist und dass er sich dann nicht mal in seinem Alter in Ägypten heimisch eingerichtet hat. Und das bedeutet für uns, liebe Leute, dass wir in unserem Exil nicht zu heimisch werden. Dass wir uns nicht bequem einrichten in einem harmlosen Lebensstil, sondern dass wir immer bereit bleiben, auf Gottes Ruf zu hören und unsere Lebensplanung ihm ganz auszuliefern, wohin er uns auch führen mag. Und dann werden wir auch bereit sein für jenen letzten Exodus, wenn der Herr uns einmal ganz aus dem Exil herausholen wird und uns endgültig ins gelobte Land bringen, so wie das Marie Hajos erlebt hat, in Ungarn als Kind jüdischer Eltern geboren. Aber noch vor den Jahren der Judenverfolgung fand sie Jesus, den Messias Israels, den Heiland der Welt. Und sie hat dieses Zeugnis dann auch während der Nazi-Zeit zu vielen Leidensgenossen gebracht. Sie ist dann als Botschafterin der Versöhnung durch Jesus auch nach Deutschland gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in ihrem Erlebnisbericht, da waren wir wie die Träumenden, berichtet sie dann ja von der unheilbaren Leukämie ihres Mannes. Und wie er aber immer wieder betete, Herr, du machst es recht. Gelobt sei dein heiliger Name. Und eines Tages sagte er zu ihr, Marie, du sollst wissen, dass ich mit Freuden heimgehe. Und dann kam der letzte Nachmittag. Der Todkranke lag schon eine Weile still da. Und plötzlich sagte er, in einer Stunde ist Exodus. Und genau als der Uhrzeiger die nächste Stunde zeigt, erfolgte der Heimgang aus dem Diensthause in das Land der Verheißung, in die wahre himmlische Heimat. In diesen Minuten, sagt Maria Jos, erlebte ich, dass Jesus Christus mich, die ich ein ganzes Leben lang eine Sklavin der Todesangst gewesen war, davon völlig Freimacht, Bereitschaft zum Aufbruch. Und bis dahin, und dafür will uns dieser Bibeltext heute sensibilisieren, bis dahin, ihr Lieben, lasst uns die Herausforderung unseres Exils jeden Tag bewusst annehmen, damit uns die Bedrohungen des Exils nicht einschüchtern und damit uns die Verlockungen des Exils nicht einfangen. Und der Apostel Paulus hat uns gezeigt, wie das gelingen kann. Und darum schließe ich mit seiner Ermutigung aus 2. Korinther 5, Vers 9, wo Paulus schreibt, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein. Man könnte auch übersetzen, darum bieten wir allen Eifer auf. Ob wir nun daheim sind oder in der Fremde, daheim oder im Exil, dass wir Jesus wohlgefallen. Darum setzen wir unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder im Exil, dass wir ihm wohlgefallen. Und wisst ihr, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, wie du im Exil bestehen wirst. Lass es jeden Tag dein innerstes Anliegen sein. Setze jeden Tag deine Ehre da rein, dass dein Leben Jesus wohlgefällt. Lasst uns unseren Morgen damit beginnen, dass wir zu Jesus beten und sagen, Herr, lass mich heute so leben, führe mich heute so, dass mein Leben dir wohlgefällt, dass es dir Ehre macht. Und dann wird dir eines nicht fehlen, Profil im Exil. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du treu bist und dass wir zu dir kommen dürfen. Und du siehst unser Herz, du weißt, wir wollen so gerne so leben und so dir dienen, dass es dir wohlgefällt. Ach, halt uns fest bei dir und führe uns in dieser inneren Bereitschaft und Ausrichtung auch in die nächste Woche. Und lass noch viele Menschen, die Mächtigen und die Machtlosen, erkennen, dass allein bei dir Frieden und Segen und Freude ist. Amen.